Und wer die Bibel dabei hat, kann das wieder mit aufschlagen. 2. Mose, Kapitel 18, Vers 13 bis 27. Die Situation ist folgende. Das Volk Israel ist gerade aus Ägypten raus. Mose, der große Leiter vor dem Volk her, von Gott bestätigt, von Gott eingesetzt. Mächtige Taten sind geschehen. Da kommt sein Schwiegervater und die treffen sich abends im Zelt und haben einen Austausch und freuen sich über das, was Gott getan hat. Und am nächsten Morgen fängt Mose an, sein tägliches Leitungsgeschäft zu tun. Vers 13. Und es geschah am Tag drauf, da setzte Mose sich nieder, um dem Volk Recht zu sprechen. Und das Volk stand bei Mose vom Morgen bis zum Abend. Mose arbeitet als Leiter, als der große Leiter. Er arbeitet hart. Er ist fleißig, er ist gewissenhaft, er ist wichtig. Und das ganze Volk kommt zu ihm. Mose richtet das Volk und er macht's allein. Er ist der große Mann, der Leiter, der alles tut und der alles kann. Und sein Konzept ist, wenn man das positiv gesehen sehen will, sein Leiterschaftskonzept ist, ich arbeite hart, ich schone mich nicht, ich kümmere mich um meine anvertraute Herde, ich suche das Beste, ich mache alles. Ich leite gewissenhaft. Negativ kann man auch sagen, er erfüllt alle Wünsche und kümmert sich um jedes Detail. Aber zunächst mal, er nimmt seinen Job wichtig und er macht viel, er arbeitet echt hart. Er tut das, was wir als echte Arbeit von einem Leiter erwarten. Und vernachlässigt seine Familie, das kann man zwischen den Zeilen sehen, weil der Schwiegervater hat gerade seine Frau und seine Kinder zurückgebracht, offenbar hat er die vorher vernachlässigt gehabt. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, aber Mose arbeitet hart. Und ich glaube, das Volk erwartet das und irgendwo erwartet er das selber auch von sich. Und das ist irgendwo sein Konzept von Leiterschaft. Dann geht's weiter, Vers 14. Sein Schwiegervater schaut ihm auf die Finger. Als aber der Schwiegervater des Mose das alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was ist das, was du mit dem Volk tust? Warum sitzt du allein da, während alles Volk vom Morgen bis zum Abend bei dir steht? Mose antwortete seinem Schwiegervater, weil das Volk zu mir kommt, um Gott zu befragen. Wenn sie eine Rechtssache haben, dann kommt es zu mir und ich richte zwischen dem einen und dem anderen und gebe ihnen die Ordnung Gottes und seine Weisungen bekannt. Also, es kommt jemand und schaut Mose auf die Finger und fragt, was machst du da eigentlich? Und manchmal ist das gut, es schaut den Leitern jemand auf die Finger, was machst du da eigentlich von morgens bis zum Abend? Du arbeitest viel, aber was machst du da eigentlich? Ist das wirklich das, was Gott will? Auf den ersten Blick sieht das so aus. Er ist viel beschäftigt und er macht auch viel. Er ist ja nicht faul. Und er ist wichtig. Und dann kommt das Urteil des Schwiegervaters. Vers 17. Da sagte Moses Schwiegervater zu ihm, die Sache ist nicht gut, die du tust. Die Sache ist nicht gut. Und ich kann mir schon vorstellen, wie Mose reagiert, dass er sagt, hey, Moment mal, wieso ist das jetzt nicht gut? Erstens habe ich das immer so gemacht, das hat bisher auch gut geklappt. Und ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber ich habe niemand, der mich ersetzen kann. Warum soll das auf einmal nicht mehr gut sein? Dann sagt er weiter, du reibst dich auf, sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist. Die Aufgabe ist zu schwer für dich, du kannst sie nicht allein bewältigen. Du reibst dich auf, du brennst aus, du ermüdest, du wirst welk, wirst erschöpft, du bekommst einen Herzinfarkt, wenn du so weitermachst. Du bekommst einen Burnout. Das sagt der Schwiegervater über das Leitungskonzept von Mose. Wenn du so weitermachst, endest du im Herzinfarkt. Und das ganze Volk auch. Das Volk selbst, dem er eigentlich dienen will, kommt mit in Mitleidenschaft durch Moses Leiterkonzept. Was ist der Fehler? Er sagt, du machst alles allein. Positiv, aus dem Wunsch vielleicht, oder aus negativ aus dem Wunsch zu kontrollieren, nichts abgeben zu können. Ich weiß es nicht. Was wird uns hier nicht gesagt genau? Aber der Schwiegervater sagt, das ist zu schwer für dich. Du schaffst das nicht allein. Du bist nicht allmächtig, du brauchst Hilfe. Und du kannst das nicht so gut, wie du denkst. Du bist schwächer, als du denkst. Und es erfordert Demut, sich das sagen zu lassen. Und vielleicht bricht das ganze Selbstbild, das Leiterschaftsselbstbild zusammen. Ich wollte es doch recht machen. Ich wollte mein Bestes geben. Aber der springende Punkt ist hier, du kannst das nicht allein. Und es geht nicht nur um Leiter auf der oberen Ebene. Es geht nicht nur um Leiter auf Pastorenebene oder noch höher, sondern ich denke, es geht um jeden Leiter, der hier angesprochen ist. Was ist unser Leiterschaftskonzept vor Gott? Wie sehen wir uns selber vor Gott? Sind wir dann richtig, wenn wir versuchen, alles zu geben, wenn wir von morgens bis abends arbeiten, wenn wir das richtig versuchen zu tun, möglichst allein, wenn wir alles unter Kontrolle haben? Und ziehen wir da vielleicht für uns was raus, wenn das ganze Volk zu uns kommt? Auch auf der Ebene Seelsorge, auch auf der Ebene Kindergottesdienst, auch auf anderen Ebenen, Frauenarbeit, Männerarbeit. Was ist unser Konzept für Leiterschaft, für Verantwortung im Reich Gottes? Ich denke, hier sind einige, die Verantwortung haben. Die Frage ist, was ist unser Konzept innen drin, in unserem Herzen für Verantwortung? Was ist auch das Konzept, was wir eigentlich anlegen an unsere Leiter, die über uns sind, an unseren Pastor, an unsere ältesten Kirchenvorsteher? Was ist das Konzept? Was erwarten wir? Erwarten wir eigentlich von unserem Pastor, dass er ist wie Mose hier? Ist das das, was wir denken, das ist die richtige Arbeit? Einfach mal die Frage jetzt. Was kommt jetzt als Rat? Er sagt, höre auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Wenn du jetzt auf meinen Rat hörst, Mose, das ist was von Gott. Dann wird Gott mit dir sein. Und da haben wir wieder diesen Punkt für das Volk Gottes. Wenn wir Gott mit uns haben wollen, denke ich, müssen wir auch auf diesen Rat hören. Wir hatten das mit der Einheit, dass wir Gott unter uns haben wollen, dass er uns unter uns wohnen soll. Und hier ist ein weiterer Rat. Wenn ihr darauf hört, wird Gott mit euch sein. Das Interessante ist, dass dieser Rat von dem Schwiegervater kommt. Das ist nicht so einfach, einen Rat von dem Schwiegervater anzunehmen. Gestern noch hat Mose von den großen Taten erzählt. Jetzt kommt der Schwiegervater und erteilt ihm einen Rat. Gestern hat Mose noch gesagt, das habe ich alles für Wunder getan und jetzt muss er sich was sagen lassen. Das ist nicht so einfach. Aber es ist interessant, was der Schwiegervater des Moses für ein Leiterschaftskonzept dem Mose anbietet und sagt, das ist das göttliche, der göttliche Rat für dich und das göttliche Konzept und das göttliche Leiterschaftskonzept, ich sag's mal so, für meine Gemeinde. Was ist das? Jetzt ohne in den Text zu gucken, was hat der Schwiegervater dem Mose geraten? Wer hat da was im Kopf? Spontan, ja? Soll die Arbeit verteilen an viele. Ist das bei allen im Kopf spontan oder bei mehreren? Das war es bei mir auch. Und dann habe ich gelesen, was da steht. Höre nun auf meine Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Und jetzt sagt er, vertritt du das Volk vor Gott. Und bringe die Sache vor Gott, bring die Sachen vor Gott. Belehre sie über die Ordnung und Weisung und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer und zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen und setze sie über Oberste von 1150 und so weiter, damit sie dem Volk jederzeit Recht sprechen. Also in Wirklichkeit gibt der Vater, Schwiegervater dem Mose drei Ratschläge. Und zwar in dieser Reihenfolge. Und ich glaube auch, diese Reihenfolge, die Ratschläge haben, spiegeln die Prioritäten wieder für Gott. Und das Erste, was er ihm sagt, ist nicht, suche Männer und setze die ein, sondern das Erste, was er sagt, ist, vertritt du das Volk vor Gott. Und bring die Sachen vor Gott. Der erste Teil heißt wörtlich gesehen, sei du vor Gott für das Volk. Da ist noch nicht mal dieser Aspekt Fürbitte drin. Da ist nur drin, sei vor Gott. Das will Gott, dass du als Leiter vor Gott bist. Noch nicht mal jetzt, um zu beten, noch nicht mal zuerst, um alles Mögliche vor ihn zu bringen. Das kommt erst in der zweiten Vershälfte. Das Erste, was er sagt, ist, sei vor Gott. Ganz ausdrücklich. Such Gottes Gegenwart. Dien ihm. Jetzt wieder die Frage an die Gemeinde. Wenn unser Pastor anfängt, das zu machen, sind wir bereit, das zu bezahlen? Ist das richtige Arbeit, wenn unsere Leiter das machen als erste Priorität? Ist das was für ihre Freizeit? Das Zweite, was er dann sagt, ist, bringe oder trage die Anliegen des Volkes vor Gott oder zu Gott. Fürbitte. Nimm diese Anliegen auf dein Herz und bring's vor Gott. Die Probleme, Schwierigkeiten, Nöten, Schwächen, Streitfälle, all das breite das vor Gott aus. Und das erfordert Zeit. Zeit, die man sich nehmen muss, die man nicht findet. Ja, wir sagen ja manchmal, ich habe keine Zeit gefunden. Das Problem ist, dass wir nie Zeit finden, sondern dass wir die nehmen müssen. Und gerade auch als Leiter, diese Zeit dafür, die findet man nicht. Die muss man nehmen. Die findet man nicht irgendwo in den Lücken des Terminkalenders. Zumindest ist es bei mir nicht so. Und es ist im Grunde genommen die Frage des Glaubens. An was glauben wir wirklich als Leiter, als Verantwortliche im Reich Gottes? Glauben wir, dass wir die Probleme lösen oder glauben wir, dass Gott die Probleme löst? Glauben wir, dass das, was wir tun, dass es mehr Effekt hat als das, was Gott tut? Das, was wir sprechen, dass es mehr Effekt hat als das, was Gott spricht? Ich glaube, da kommt ganz zutiefst was zum Ausdruck. Und hier rückt dieser Schwiegervater des Moses bei dem Mose was zurecht. Und er sagt, das ist das Wichtigste. Vertritt das Volk vor Gott. Und bring du die Sachen vor Gott. Das ist das Erste, was er macht. Und ich glaube, es kostet uns viel, diese Priorität zu ändern. In unserem Herzen zuerst. Und auch egal, wo wir Verantwortung tragen, das wirklich als wichtig zu sehen. Als göttliche Priorität zu sehen. Das widerspricht so derartig unserer Machermentalität. Wir können dann auch schlecht vor anderen bestehen, weil scheinbar haben wir da in der Zeit ja nichts gemacht. Aber wir haben doch was gemacht. Das Wichtigste. Das war interessant. Ich hatte ein Gespräch mit unserem Pastor darüber in unserer Gemeinde und habe darüber geredet mit ihm und sagte dann, ja, aber wer macht denn das andere, wenn ich das mache? Wer macht denn dann all das andere? Und ich habe dann so zu Gott gesagt, als ich allein daheim war, ich habe dann nicht so schnell darauf antworten können, weil das natürlich berechtigt ist, die Frage. Und mir kam der Gedanke, als ob Gott fragt, ja, wer macht denn das, wenn alle das andere machen? Und das ist auch so ein Ruf Gottes an sein Volk. Und auch an die Leiter auf jeder Schicht der Verantwortung, einen Ruf zurück in seine Gegenwart und vor ihm zu sein und von ihm her zu leiten. Weil das geht dann weiter als zweiter Schritt. Übrigens, als Jesus die Apostel beruft, in Markus 3 zum Beispiel, 3 Vers 14, da heißt es so, Jesus berief sie, damit sie bei ihm seien, und damit er sie aussende. Also er beruft sie ausdrücklich dazu, bei ihm zu sein und dann erst auszusenden. Markus 3, Vers 14. Oder Paulus drückt es so aus, 1. Korinther 1, Vers 9, da heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Es ist tatsächlich ein Teil unserer Berufung, einfach Gemeinschaft zu haben mit Jesus, vor ihm zu sein. Und ich weiß, das ist am Anfang gar nicht so einfach. Man sitzt da auf einmal, man ist mit sich selbst konfrontiert, man hat keine Ablenkung, man hat kein Programm, man hat nur noch sich selbst und will Gott begegnen und ist vor ihm und es ist gar nicht so leicht am Anfang. Es ist nicht leicht und es gibt auch gar keine Abkürzung und gar kein Rezept. Aber es ist so, jeder bezeugt es, wer da dran bleibt, begegnet Gott irgendwann. Und die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die merken es als erstes. Gottes Gegenwart zu suchen. Gott ruft sein Volk und ruft auch seine Leiter zurück in seine Gegenwart als erste Priorität. Trage die Anliegen zu Gott, sei vor mir, auch ohne irgendein Programm. Es erfordert Zeit. Und ich glaube auch auf der anderen Seite, das Volk Gottes muss die Leiter dazu ermutigen, das zu tun und sagen, ja, Pastor, wir wollen, dass du das tust. Und wir sehen das als Arbeit. Wir sehen das als Teil deiner Arbeit, dass du pro Tag so und so viel Zeit frei nimmst und dann nichts anderes tust, als vor Gott zu sein für uns. Und ich glaube, wenn wir das tun würden, die geistliche Qualität in den Gemeinden würde steigen, immens. Wenn wir die Pastoren ermutigen würden zu sagen, wir sehen das als echte Arbeit an, wenn du pro Tag 1 oder 2 Stunden vor Gott bist. Nur so und für uns vor Gott bist. Vielleicht herausfordernde Gedanken, aber ich glaube, dass es die Qualität in unseren Gemeinden, in den Predigten, in der Leitung zunehmen würde. Und auch auf allen Ebenen, wenn das alle Leiter darunter auch tun würden. Vielleicht ist es nicht möglich, 2 Stunden, das sehe ich ja schon ein. Ja, das muss jeder finden, wie viel möglich ist. Aber ich glaube, es ist zuerst die Frage unseres Herzens. Nicht zu sagen, ja, wer tut denn dann das andere? Wer tut den wahren Job? Sondern zu hören, was Gott sagt. Wer tut eigentlich das, wenn alle das andere tun? Dann geht's hier weiter. Belehre sie über die Ordnung und Weisung und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Das, was in Gottes Gegenwart gehört wird, das fließt weiter zum Volk Gottes. Belehre das Volk. Und jetzt sagt Gott, gib das weiter, was du in meiner Gegenwart kriegst. Das gibst du weiter. Und das ist wirkliche Nahrung. Belehre sie über die Ordnung und Weisung und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Aus dem Sein vor Gott, aus dem Gebet, aus dem Hören kriegen wir erst das, was wir geben sollen. Ich weiß, wie das ist, immer was vorbereitet. Oder wenn man Lobpreiszeiten vorbereitet, letztendlich ist es so entscheidend, dass man Gott begegnet, von Gott was kriegt. Manchmal ist es immer noch, oder es ist meistens dann doch immer noch ein Wandeln im Glauben und ein Vertrauen darauf, dass es wirklich von Gott ist. Aber der Unterschied auf Dauer ist da und ist sichtbar, ob wir das tun oder ob wir es nicht tun. Und ich sehe, dass es ein klarer Schwerpunkt ist für Leiterschaft. Und ich sehe auch, dass es im Neuen Testament wieder aufgegriffen wird. Genau dieses Prinzip. Das wird an mehreren Stellen deutlich, aber an einer Stelle ganz besonders deutlich, und zwar in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 7. Ich blätter mal darüber. Ist auch eine ganz bekannte Stelle. Da geht es darum, dass die Apostel sehr viel zu tun haben und sich kümmern müssen um die Versorgung der Witwen. Auf einmal war das auch ihre Aufgabe. Das waren ja schließlich die Vollzeitlichen. Die müssen alles tun. Und die mussten damals dann auch die Bedienung der Witwen mit materiellen Gütern besorgen. Apostelgeschichte 6. In diesen Tagen aber, Vers 1, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Griechischen gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die zwölf Apostel aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um nach Brüdern, 7 Männer unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Mit anderen Worten, die Apostel sagen, das ist unsere erste Priorität. Gebet, vor Gott sein und das Wort Gottes weitergeben. Und dafür brauchen wir Zeit. Und es wird im Grunde genau dasselbe hier aufgegriffen, was bei Mose stattgefunden hat. Dass sie sagen, das ist unser erstes, was wir tun müssen. Und wir sehen später in Apostelgeschichte 13, wie diese Leiter in einer Gemeinde zusammen sind und Gott dienen mit Beten und Fasten, heißt es da. Sie sind vor Gott und dienen mit Beten und Fasten, nicht irgendjemand, sondern Gott. Und dann spricht Gott, da spricht der Heilige Geist, sendet mir aus Paulus und Barnabas. In dieser Situation, wo die Leiter vor Gott sind, als Leiter, ohne Programm, spricht auf einmal der Heilige Geist. Und ich habe das Gefühl, dass Gott das wieder ruft, dazu ruft, besonders auch Leiter ruft. Und dann erfolgt Ordnung, Lehre über Ordnungen, die Gott gesetzt hat. Über Zusammenleben, Familie, Geld, geistliche Prinzipien, die von Gott gesetzt sind. All diese Dinge soll Mose dann vermitteln. Und Weisungen und Gebote, die Gott gegeben hat. Dinge, die Gott von uns erwartet. Schranken, Grenzen, Anweisungen zum Erfolg in seinen Augen. Und die Richtung soll er geben, prophetische Richtung aus Gottes Wort, aus der Gemeinschaft mit ihm, aus dem Hören. Da kommt Vision her. Da kommt Richtung für eine Gruppe, für eine ganze Gemeinde, was Aufgabe ist. Und ich glaube, ich möchte einfach das betonen, diese Herausforderung ist das Erste, wenn es um Ausrüstung zum Dienst geht. Der Dienst ist nicht zuerst für Menschen. Sehr schnell definieren wir uns darüber. Und sehr schnell ziehen wir daraus so viel für uns raus. Und realistischerweise können wir das nie ganz abstellen. Und das ist auch nicht ganz falsch. Aber wenn wir da drin unsere Identität haben, wird es schwierig. Und Gott sagt zuerst, sei vor mir, bete und höre von mir. Und was du hast, das gib weiter. Und ich glaube, das bezieht sich auf jede Ebene von Leiterschaft. Für Kindergottesdienstleiter, für praktische Dienste bis hin zu Pastoren und hier in der Bibel Apostel und was weiß ich, was es noch alles gibt. Dann geht's hier weiter. Du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen und setze sie über Oberste von 1000, Oberste von 100, Oberste von 50, Oberste von 10, damit sie dem Volk jederzeit recht sprechen. Ich finde interessant, wie hier verschiedene Bereiche oder verschiedene Maße von Autorität verteilt werden. Ja, Oberste über 10, ein Hauskreisleiter vielleicht, Oberste von 50, etwas mehr, Oberste von 100 und so weiter. Je nachdem, wie jemand eine Gabe hat, wird Autorität verteilt. Und Jethro sagt, der Schwiegervater des Mose sagt dem Mose, tu das, suche nach diesen Leuten. Suche danach und er gibt ihm auch Kriterien an die Hand. Er sagt, das sind die Kriterien, wie du diese Männer oder diese Frauen findest. Zunächst mal braucht es Mut abzugeben. Es braucht Mut von Mose zu sagen, okay, ich mach das. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann müssen wir das tun. Es braucht Mut, seinen Thron zu räumen und andere da drauf zu lassen. Und zwar soll jetzt Mose danach suchen, nicht nach Sympathie und noch nicht mal nach Gaben und Fähigkeiten, nicht danach, ob schon einer Leiter ist, sondern die Kriterien, die Gott ihm hier an die Hand gibt, sind folgende. Einmal tüchtige Männer oder tüchtige Frauen. Das hört sich so banal an, aber das ist gar nicht selbstverständlich. Leiter zu finden, sagte, such nach Menschen, die tüchtig sind, die nicht faul sind, denen man nicht alles fünfmal sagen muss und die nicht hinterher doch nicht das tun, was man ihnen gesagt hat, sondern er sagt, suche nach Menschen, die bereit sind, was zu tun. Ich weiß, das ist bestimmt heute nicht mehr modern, sowas zu sagen, ja, fleißige Leute zu finden, aber tatsächlich sagt er das hier, such dir Menschen, die was tun wollen, die du nicht dazu treiben musst. Das ist das Erste, was er sagt. Nimm nicht unbedingt die Begabten, die groß auffallen, die immer vorne dran stehen wollen, sondern such die, die wirklich dienen wollen, die nicht faul sind. Das Zweite ist, was er sagt, gottesfürchtige Männer. Menschen, die Gott fürchten, die sein Wort achten, die ihm gehorchen wollen, die auch unbequeme Entscheidungen treffen können. Und Gottesfurcht bewahrt vor Sünde und hält auf dem Kurs. Such dir gottesfürchtige Männer. Vielleicht nicht die, die gut reden können, such dir welche, die Gott fürchten, die ihm gehorchen wollen. Das Dritte sind zuverlässige Männer, die vertrauenswürdig sind, die ihr Wort halten. Das sieht man sehr schnell, was das für Menschen sind. Such dir solche Leute, die ihr Wort halten. Und das Vierte ist, die ungerechten Gewinn hassen. Ja, ungerechtes Geld, die vorsichtig sind mit Geldgeschäften, ja. Die Unrechte, aber auch unrechte Ehre hassen, unrechte Positionen, Menschen, die integer sind, auch wenn sie keiner sieht. Und es erinnert sehr an Kriterien, die Paulus auch im Neuen Testament gibt. Es ist im Grund ganz genau dasselbe. Solche Menschen zu suchen. Wir gucken so schnell auf was ganz anderes, was vor Augen liegt. Und das sagt hier, sage ich mal, Gott dem Mose, such tüchtige Männer, gottesfürchtige, zuverlässige, die ungerechten Gewinn hassen, such solche Menschen. Und dann sagt er weiter, setze sie ein. Und das bedeutet, geh das Wagnis ein, ihnen Autorität zu geben und ihnen wirklich was anzuvertrauen. Wenn du solche Leute gefunden hast, dann gib ihnen was in die Hand. Gib diesen Schritt, was abzugeben. Und zwar je nachdem, wie viel derjenige verkraften kann. Der eine kann nur 10 verkraften, der andere 50 und so weiter. Auch Jesus sagt, er verteilt unterschiedlich viele Talente. Und man muss diesem Vermögen eines Menschen der Rechnung tragen. Und ich glaube, auch das bezieht sich auf jede Leiterschaftsebene. Es bezieht sich nicht nur auf die Ebene von Pastoren. Ich glaube, es ist eine Herausforderung, die Gott an jeden Verantwortlichen stellt. Sich jemanden zu suchen an die Seite, dem er das abgeben kann, früher oder später. Und sich selber als Leiter zu multiplizieren, selbst wenn man noch nicht perfekt ist. Selbst wenn man selber noch so viele Defizite hat, ziemlich schnell anzufangen zu sagen, okay, ich suche mir jemand, den ich auch ranziehe und ich suche den nach diesen Kriterien, jemanden, der das möchte, in den ich gern investieren kann, der auch zuverlässig ist, sein Wort hält, der vielleicht nicht der Begabteste ist, vielleicht ist das auch, in den ich mein Herz investieren kann. Das ist das ganze, ich denke, das ganze Konzept von Leiterschaft letztlich in der Bibel, dass man jemanden findet, an dem man wieder was weitergibt. Und Jesus war ziemlich schnell bereit dazu, das zu tun. Und ich glaube, er fordert uns als Verantwortliche, egal wo wir stehen, auf, in Menschen zu investieren, dass sie vielleicht sogar größer werden als wir. Und nicht zu warten, bis wir zum Ende kommen und vielleicht sterben, ja. Und dann denken und dann feststellen, oh wei, wir haben gar keinen Stellvertreter. Drastisch gesprochen. Es kann auch was anderes sein, dass ich weggehen muss aus einer Arbeit und die bricht zusammen hinterher, weil niemand da ist. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass das nicht passiert. Es ziemlich schnell eine Multiplikation stattfindet. Schon in den Anfängen, in den Keimzellen, dass man danach schaut. Und ich bin ganz erstaunt, wie Gott mir junge Männer, ich habe ja heute die Definition von jugendlich gehört, das ist interessant, 18- bis 30-Jährige, sind noch viele Jugendliche hier auch unter uns, wie Gott mir junge Menschen gegeben hat, wo ich mein Herz rein investieren kann. Und teilweise bin ich ganz erstaunt, weil ich auf einmal in der Position bin, dass ich Papa bin für 30-Jährige. Das hätte ich mir gar nicht träumen lassen. Und ich merke, Mann, ich habe selber noch so viel Defizite. Gott, wie kann ich da was tun? Und ich merke auf der anderen Seite, ja, ich kann mein Herz rein investieren. Ich kann das geben, was Gott mir schon gegeben hat. Und das macht Spaß und das ist gut. Und ich glaube, jeder kann darum bitten. Gott, zeig mir die Menschen, in die ich rein investieren kann, an die ich abgeben kann, die ich mit reinnehmen kann in Verantwortung. Und wenn wir das ist das Zweite, wenn das geschieht auf allen Ebenen von Leiterschaft in einer Gemeinde, egal wo, und wenn es der Küster ist, der die Kirche abschließt, oder was weiß ich, ja, jemanden mit reinnimmt in einen Dienst, ich glaube, die Qualität würde steigen und Multiplikation wäre möglich. Dieses Setzen und Freisetzen ist wichtig. Und interessant ist, dass Jethro dann am Schluss sagt, Vers 23, wenn du dies tust und Gott es dir gebietet, er sagt also, wenn du dies tust und Gott es dir gebietet, also mit anderen Worten, du musst das von Gott hören, nicht nur von mir, dann wirst du bestehen können und auch dieses ganze Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen. Er sagt also, wenn du das tust, und er wusste schon, das ist von Gott, aber er sagt, ich befehle es dir an als ein Rat von Gott. Höre es als von Gott. Wenn du das tust, dann wird deine Gemeinde, deine Gruppe, dein Hauskreis bestehen können und auch dieses ganze Volk wird in Frieden in das verheißene Land kommen, sage ich mal so. In Frieden, nicht in Aufgeriebenheit, sondern in Frieden, da in die Verheißungen reinkommen, wenn dieses Leiterschaftskonzept umgesetzt wird in Gottes Gemeinde. Und ich glaube auch, wenn Mose das nicht gemacht hätte, ich sehe, er hat's gemacht, wenn er es nicht gemacht hätte, weiß ich nicht, ob die nächsten Seiten der Bibel geschrieben worden wären. Weil wir sehen dann, wie Mose tatsächlich sich die Zeit nimmt, in Gottes Gegenwart zu sein. 40 Tage, 40 Nächte mit Beten und Fasten, das befehle ich euch jetzt nicht an als Rat, vielleicht für manche. Aber er macht es, er hat auf einmal den Rücken frei, das zu tun. Er hat auf einmal den Rücken frei, in Gottes Gegenwart zu gehen, die Gebote Gottes zu empfangen für das Volk und Sachen, die wirklich aus der Ewigkeit gekommen sind und die Richtung bestimmt haben, nicht nur vom Volk Israel, sondern, ich sag mal so, der ganzen Welt. Das wäre nicht möglich gewesen, dass Mose das alles empfängt von Gott, wenn er an seinem alten Leiterschaftskonzept festgehalten hätte. Bin ich überzeugt davon. Wenn er weitergemacht hätte, von morgens bis abends den ganzen Laden alleine zu schmeißen, hätte er nicht vor Gott sein können und hätte nicht die nächsten Seiten, die nächsten Offenbarungen von Gott empfangen können. Das hatte wirklich Ewigkeitswert am Schluss. Das ist ein kleiner Hinweis, wie wichtig das sein kann. Und ich denke, wir sollten tatsächlich unsere Prioritäten überprüfen und auch unsere Erwartungen an Leiter überprüfen und sie entsprechend ermutigen. Das setzt sehr viel Göttliches frei, glaube ich, in den Gemeinden, wenn das passiert. Ich habe das Gefühl, das scheint was ganz Ungewöhnliches zu sein, was ich hier sage. Aber ich glaube, dass es trotzdem die Wahrheit ist. Und möchte das den Leitern anbefehlen, auch unter uns, da zu prüfen, was in unserem Herzen ist. Und auch nochmal sagen, lasst uns doch wirklich unsere Pfarrer, unsere Pastoren, unsere Ältesten, unsere Gemeindeleiter und Kirchenvorsteher und wie sie alle heißen, die Verantwortung tragen, Lobpreisleiter, sie ermutigen zu sagen, wir sehen das als wirkliche Arbeit an, wenn du vor Gott bist. Das ist nicht was ein Anhängsel ist, sondern wir glauben, das ist die Priorität. Sei vor Gott für das Volk und trag das Volk Gottes auf deinem Herzen vor Gott. Empfange von ihm, was zu tun ist. Ich glaube, dass der Leib dadurch an Vitalität massiv gewinnt. Das ist der erste Teil dessen, was ich hier sagen möchte. Und möchte das mit einem Gebet abschließen auch. Und Vater, ich bitte darum, dass du mit diesem Wort an unseren Herzen arbeitest. Ich bitte darum, Vater, dass du mit diesem Wort an dem Herzen deiner berufenen Leiter arbeitest. Und dass wir wirklich die Entscheidung treffen können, vor dir zu sein und das als Priorität sehen. Und du kannst uns zeigen, was es im Einzelnen bedeutet. Wie viel Zeit es auch bedeutet. Und ich bitte darum, Vater, dass du uns in eine neue Qualität da reinführst, dein ganzes Volk,